Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Eine Sonderausgabe vor dem Großen Preis von Belgien. In Deutschland ist das ja gang und gäbe, dass man Sommerinterviews macht. Das passiert aber meistens mit Politikern. Da habe ich mir heute einen eingeladen, den man wohl so gar nicht als Politiker bezeichnen kann, denn der Mann sagt immer, was er denkt. Der RTL-Experte ist da, Günther Steiner. Hallo Günther, grüß dich.
Hallo Kevin, grüß dich.
Ja, kommen wir direkt zur ersten wichtigen Frage, die Gesundheitsreform. Nein, natürlich nicht. Wir sprechen über die Formel 1. Wir beginnen mit der Silly Season, denn die hat uns aktuell so ein bisschen in ihrem Bann. Und Max Verstappen, das ist das große Thema in der Formel 1. Was macht er? Wird er Red Bull tatsächlich mal verlassen oder nicht? Was glaubst du, wie heiß ist das Thema, Max Verstappen wechselt zu einem anderen Team?
Ich glaube, es wird heiß gehalten, aber ich glaube, das größte Problem ist, er wird sicher mal wechseln oder etwas anderes tun. Aber ob es nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, weil wo soll er hin, wo es besser ist? Red Bull, gewonnen hat er dieses Jahr noch kein Rennen, aber er kann mithalten. Er hatte zwar ein paar Probleme mit dem Flügel, wo er nicht glücklich war darüber, mit dem hinteren Flügel, wo er nicht glücklich darüber war. Aber ich glaube, die einzige Möglichkeit, die gesagt wird, die möglich wäre, Oscar Piastri bei McLaren zu ersetzen oder einen Switch zu machen, dass Oscar zu Red Bull geht und Max zu McLaren. Aber ist das wirklich besser im Moment für Max? Bei Red Bull hat er einen Werksmotor, bei McLaren hätte er einen Kundenmotor von Mercedes. Ich glaube, Max und die Leute um ihn herum sind sehr erfahren, intelligent und die wissen genau dasselbe, wie wir wissen. Deswegen, wäre das wirklich ein Schritt nach vorne oder wäre es nur ein Wechsel auf die Seite? Und deswegen, Wechsel auf die Seite braucht er keinen. Bei Red Bull hat er das Team im Griff. Wenn er zu McLaren geht, das ist das Team von Lando Norris. Der war da Weltmeister letztes Jahr. Deswegen, ich glaube eher, er bleibt bei Red Bull. Glaube ich, das ist meine Meinung.
Aber Giampiero Lambiase, der wechselt ja vermutlich in 2 Jahren, aber manche gehen davon aus, vielleicht sogar schon nächstes Jahr, wenn man sich einigen kann, schon zu McLaren. Glaubst du nicht, das könnte so ein Pull-Faktor für Max Verstappen sein, dass er sagt, oh, dann könnte ich mir McLaren durchaus vorstellen, wenn Lambiase da ist und ja noch einige andere Red Bull-Leute, die er ja über die Jahre schon kennengelernt hat?
Ja, sicher, aber dass er wegen dem wechselt, glaube ich eigentlich nicht. Und man muss auch sehen, dass der Wechsel von Lambiase letztes Jahr war, als McLaren Weltmeister war. Und jetzt ist McLaren ja hinter Red Bull dran. Also man klar auch so sieht. Oder hinter dem Red Bull, klar hinter dem Red Bull von Max Verstappen. Muss man auch so sagen. Ich meine, mit Isaac Hadjar, der ist nahe dran. Der kämpft mit den McLarens, muss man sagen. Max ist ein bisschen vorne her. Aber deswegen, ich glaube eben, es ist schwierig zu sagen, ich gehe da hin und das Auto ist nicht besser. Dann ist es nicht besser, ich bleibe, was ich kenne. Ist ja gewöhnlich ein Vorteil. Logischerweise muss ihm Red Bull Garantien geben, oder muss Max Garantien geben, was sie in Zukunft macht. Und Max muss damit einverstanden sein. Aber sonst eben, meiner Meinung nach, bei Mercedes, glaube ich, ist kein Cockpit frei und bei Ferrari auch nicht. Deswegen, wieso einen auf die Seite steigen.
Nimm uns nochmal so ein bisschen mit in die Psychologie eines Teamchefs. Nun ist es ja ganz häufig so, wenn wir Journalisten was fragen, dann antwortet ihr ja. Dann gebt ihr uns die Antworten, die entweder eure Medienabteilung euch mitgegeben hat oder manchmal gebt ihr uns auch so ein bisschen was von euch selber. Nun war es in den letzten Wochen ja so, dass ein Zac Brown zum Beispiel auch ohne Nachfrage über seine beiden Fahrer gesprochen hat, gesagt hat, ja, wir sind zufrieden mit den beiden Fahrern. Toto Wolff auch, was man eigentlich auch von Toto Wolff gar nicht so kennt. Er sagt immer wieder, ja, mit George und mit Kimi haben wir das richtige Fahrerduo. Gibt es da sowas wie umgekehrte Psychologie, dass man auch die beiden Fahrer, die man jetzt gerade drin hat, nicht irgendwie verunsichern möchte mit dem Gedanken, aha, ja, wir verhandeln ja schon mit Max Verstappen, der könnte schon einer sein, der dich nächstes Jahr ersetzt, weil bei Mercedes könnte ja theoretisch ein Cockpit frei werden. Ja, Russell hat eine Option, aber die kann er zwar ziehen, nur das Team kann ja auch sagen, nö, möchten wir nicht. Und bei McLaren hast du gesagt, der Switch Piastri zu Red Bull ist ja auch eine veritable Option. Also wie muss ein Teamchef das handhaben?
ich glaube, die Zach und Toto machen das eben, um ihren Fahrern zu zeigen, dass sie hinter ihnen stehen. Weil logischerweise die Fahrer hören das auch, alle reden darüber. Eben wenn wir darüber reden, reden die bestimmt darüber. Deswegen auch in den Rücken zu stärken und sagen, Jungs, da, alles, was da geredet wird, ist nicht wahr. Und deswegen schmeißt man das halt rein und sagt öffentlich, dass ich bin okay mit dem. Weil öffentlich zu sagen, man ist okay damit und man tut wirklich etwas anderes, wenn man mit den Fahrern eine gute Beziehung hat, macht man einfach nicht. Und es ist bestimmt darauf aufgebaut, auch die Fahrer zu stärken und die selbstsicher zu machen, dass sie die beste Leistung bringen im Rennen, dass die nicht nachdenken, ob bin ich nächstes Jahr noch da oder nicht.
Bei Red Bull ist ja einiges im Argen. Ne? Also es geht ja bei der Fußballabteilung schon los. Da überlegt man jetzt Jürgen Klopp, wie man das mit dem DFB hinbekommen kann, ob er Bundestrainer wird. Und seitdem Didi Mateschitz nicht mehr lebt, hat man auch das Gefühl, dass in der Formel-1-Abteilung einiges drunter und drüber geht. Da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Ego-Kampf. Wir hatten den Abgang von Christian Horner, Dr. Helmut Marko, der nicht mehr da ist, verschiedene leitende Ingenieure. Du hast selber mal bei Red Bull Racing gearbeitet. Wo hat sich dieses Unternehmen, dieses Team in der Formel 1 hin entwickelt? Und sind die noch in den nächsten Jahren sicher dabei oder könntest du dir vorstellen, dass da noch einiges mehr passiert im Hintergrund?
Ich fange mit der letzten Frage an. Ich glaube, die sind sicher noch dabei in den nächsten Jahren. Für Red Bull ist das ja irgendwie ein Aushängeschild geworden. Und ich glaube, auch kommerziell ist das Unternehmen, das Rennteam erfolgreich, das Rennteam, das Formel-1-Team. Deswegen glaube ich, bei Red Bull Racing ist da kein Problem. Racing Bulls muss man sehen, das zweite Red Bull-Team, wie lange das noch da bleibt, da würde ich eher sagen, vielleicht da besteht eher eine Chance, dass das in ein paar Jahren jemand anders übernimmt. Aber Red Bull Racing, glaube ich, bleibt bestimmt bei Red Bull. Die Firma hat sich entwickelt wie jeder Konzern, seit Herr Mateschitz nicht mehr da ist. Die Verantwortung wird über mehrere Personen verteilt. Es ist nicht mehr ein Alleinbesitzer oder Alleinherrscher da. Dem Herrn Mateschitz hat ja nicht die Mehrheit gehört, aber ein Großteil des Unternehmens gehört, aber war sozusagen, er konnte selbst alles entscheiden. Und das hilft bei komplizierten Firmen, wie ein Rennteam ist, schon. Und jetzt ist halt ein Großkonzern geworden mit mehreren Playern. Und deswegen gibt es da auch ein bisschen mehr Reibungen, würde ich auch sagen. Und das ist das Resultat. Einer geht, dann muss der Nächste gehen, dann kommt jemand Neues, dann muss man sehen, wie sich der einarbeitet, wie das geht. Und es geht halt, ich würde sagen, es ist eh ziemlich ruhig, wie das gemanagt wird. Es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht aussieht. Das ist einfach ein Team, das einem Konzern gehört. Und man wollte mal halt Änderungen machen, als Herr Mateschitz leider viel zu früh verstorben ist. Ist auch klar, dass neues Management kommt und ich sagte, wir wollen es auf unsere Art und Weise machen. Mussten sie auch, weil diese Struktur nicht mehr haltbar war, weil der Besitzer nicht mehr entscheiden konnte. Und jetzt müsste ich halt wieder finden und noch mehr Ruhe reinbringen und wieder erfolgreich werden. Aber sie sind ja nicht unerfolgreich geworden. Sie sind nicht mehr dominant, wie sie vielleicht vor 3-4 Jahren waren, aber sie fahren immer noch aufs Podium und das ist ja auch schon Erfolg in der Formel 1. In der Formel 1, man muss sich immer man muss immer wissen, dass nur einer gewinnen kann. Und es sind 22 Fahrer da, die gewinnen wollen und 11 Teams. Deswegen nur einer kann gewinnen und deswegen aufs Podium zu kommen, ist eigentlich schon ein Erfolg. Vielleicht nicht der Erfolg, den sich Red Bull vorstellt oder den sie kennen, aber müssen sie halt arbeiten und nach vorne kommen. Sie sind ja nicht im hinteren Mittelfeld jetzt. Sie sind immer noch sehr weit vorne, haben halt nicht gewonnen dieses Jahr.
Ja, wenn wir über erfolgreich sein wollen und weiter mit vorne mitfahren wollen, sprich, kommen wir bei Carlos Sainz raus, der gar nicht zufrieden sein kann bei Williams aktuell. Da hört man auch immer so ein bisschen im Hintergrund, könnte es da Anbandelungen mit Audi zum Beispiel geben. Er hat ja letztes Jahr bei Beyond the Grid sogar schon gesagt, dass er bereits Anfang letzten Jahres sich das genau angeschaut hat, wie der Markt sich entwickelt. Und James Fowles steht aktuell auch nicht so gut da, muss man ehrlicherweise sagen. Hat ja vor einigen Jahren großspurig behauptet, wir schauen nur auf 2026. Da wollen wir dann im Mittelfeld weiter vorne mit dabei sein. Ja, Pustekuchen. Glaubst du, dass es das große Williams-Beben geben könnte, dass Carlos Sainz sich ein anderes Team sucht? Und wie siehst du da die Rolle von James Fowles auch? Geht man mit dem zu lieb um?
Oh, viele Fragen, Kevin. Fangen wir mit Carlos Sainz an. Carlos Sainz, ich kenne ja seinen Vater sehr gut, habe mit dem oft und lange gearbeitet. Deswegen, ich kenne die Familie gut. Die schauen sich immer alles an. Ich sage jetzt die, weil der Vater hilft ja dem Sohn und ist ja selbst Rennfahrer noch. auch wenn er schon über 60 ist, fährt er noch Paris-Dakar. Und die schauen sich sicher alles an. Und ich glaube, wenn es eine Alternative für Carlos gäbe, die besser ist, als wo er jetzt ist, würde er nehmen. Aber im Moment ist sie halt nicht da für ihn. Er probiert da sicher viel zu tun. Darf auch nicht vergessen, Carlos Sainz hat bei Ferrari hat ihn ja Mattia Binotto geholt damals. Die Beziehung Mattia Binotto ist jetzt der Teamchef bei Audi. 1 und 1 ist gewöhnlich 2, oder? Diese Beziehungen, die ist immer noch gut und die sterben auch nicht, diese Beziehungen. Deswegen halt im Moment hat Audi keinen Sitz frei für ihn, weil Nico da ist und Gabriele Bortoletto. Und Williams, du hast es ja selbst gesagt, es war ja diese Ansage vom James, das ist richtig gesagt großspurig, wir wollen um die Weltmeisterschaft fast mitfahren oder um Podiums und alles Mögliche, 26, das ist unser Jahr, 26 kommt und wo sind wir? Nirgendwo und auch Anfang 26, ja, wir haben ein bisschen Übergewicht, das werden wir los. Ich habe alle E-Mails schon da, wie ich das machen werde. Um es besser zu machen, kommen die Upgrades und anstatt nach vorne geht es nach hinten. Muss man auch so klar sagen, weil er hat, letztes Jahr war es gut, habe ich immer komplimentiert, aber man muss halt da auch ehrlich sein. Und wie du sagst, ich glaube bei Williams, die müssen einen Schritt nach vorne machen. Dieses Jahr noch, wie groß der sein kann, weiß ich nicht, weil Audi macht klare Fortschritte im Moment. Audi macht klare Fortschritte und deswegen den einzigen, den sie noch holen könnten, wäre Haas, die aber auch ein bisschen stehen bleiben im Moment. Deswegen etwas müssen sie zeigen und da muss man sehen, ich glaube, wenn nächstes Jahr das Auto nicht gut ist oder nächstes Jahr das Auto nicht da ist, wie es vorhergesagt wurde für 26, dann glaube ich, steht auch James Wiles auf der Wackel. Weil man muss da schon auch mit Erwartungshaltung gut umgehen und nicht sagen, ich mache jetzt alles richtig, gib mir nur 1-2 Jahre. Aber letztes Jahr haben sie einen super Job gemacht, glaube ich, Williams, vom letzten Platz nach vorne zu fahren auf dem 5. war gut. Aber dieses Jahr ist halt in die andere Richtung gegangen.
Ja, du bist einfach Medienprofi. Du gibst mir direkt die nächste Überleitung. Das finde ich wunderbar. Und natürlich stelle ich viele Fragen. Ich muss die Zeit maximieren, Günther. Ja, so ein Sommerinterview ist schnell vorbei. Das weißt du doch. kommen wir zu Aston Martin. Ja, also die größte Enttäuschung der Saison, muss man sagen. Auch da mit großen Erwartungen gestartet. Adrian Newey, neue Fabrik, viel Geld. Eigentlich Geld ohne Ende. Fernando Alonso im Cockpit. Und wo sind sie? Auf dem ersten Platz, wenn du die Tabelle drehst. Ja, und das kann natürlich gar nicht sein. Jetzt hofft man auf das große Update der Aston Martin 2.0, der dann kommen soll in Ungarn. Das letzte Mal also in Belgien, jetzt die grüne Gurke, haben wir am Montag in unserer Ausgabe gesagt. Also wie enttäuscht muss man bei Aston Martin sein? Ich meine, jetzt muss man, also ist jetzt ein fieser Kommentar von mir, du kennst das ja noch, ne, in der Formel 1 auch mal hinten zu sein und wirklich dich hochkraxeln zu.
Zu gut, kenne ich das. Ja,
leider, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber du weißt,
wie
ich es meine.
Kein Problem, kein Problem.
Erwartung und Realität klaffen so weit auseinander, wie es nur geht. Glaubst du, mit dem Update kommt die Wende?
Ich muss sagen, sehr enttäuschend, wie du schon gesagt hast, Aston Martin. Werksmotor von Honda, Adrian Newey, und man ist letzter hinter einem Team, das neu ist. Und das auch nicht strahlt, Cadillac, muss man auch so sagen. Da hat man sich auch mehr erwartet. Und was man, Lawrence Stroll, was man nicht sagen kann, oder was man nicht sagen soll, dass er kein Geld ausgibt. Er gibt Geld ohne Ende aus. Die Fabrik wunderschön, viel, viel da. Ich habe den Kommentar von Adrian gehört, die ganzen Werkzeuge, Simulationen und so weiter sind nicht gut, aber der Rest ist gut, haben einen nagelneuen Windkanal, State-of-the-Art Windkanal, ist alles da und man ist jetzt aber wirklich letzter. Kommt ein Wendepunkt in Ungarn mit dem 2.0 Auto? Schwierig zu sagen. Das Einzige, was man sagen kann, schlechter kann es nicht werden, was ja schon mal gut ist, oder? Weil, es kann schlechter werden, aber nach hinten kann es nicht gehen, weil im Moment sind sie Letzte. Deswegen, vom Klassement her kann es nicht schlimmer werden. Aber sie sind Vorletzte, Entschuldigung, sie haben einen Punkt gemacht. Müssen wir auch korrigieren, müssen wir korrekt sein, Aston Martin gegenüber. Ich glaube, es wird besser werden, aber wie viel besser und wer kann da eingeholt werden, dass es jetzt in die Top 10 geht, glaube ich nicht. Ich glaube, man kommt da vom Weg, der Letzte zu sein, aber ich glaube schon, ein Erfolg wäre schon, wenn sie mit Williams und Haas kämpfen können. Wenn sie dann noch den nächsten Schritt machen und vielleicht an Alpine rankommen, das wäre für mich schon ein kleines Wunder.
Low-hanging fruit, wie man so schön in Amerika sagt, ne? Ja, das ist ja schon eigentlich tragisch. Macht Fernando Alonso das nächstes Jahr noch mit oder glaubst du, der haut in den Sack in ein paar Wochen?
Ich glaube, wenn das in beim nächsten Upgrade nicht wird, dass es nicht in die richtige Richtung geht, dass nicht wirklich ein guter Schritt da ist, dann sagt er, jetzt habe ich genug. Das braucht er sich ja nicht antun. Ist Weltmeister, ist auch nicht mal der Jüngste, ist der älteste Fahrer in der Formel 1. Und es wird ja auch gemunkelt, dass er zurück zu Alpine geht, zu seinem vormaligen Chef, zu Flavio. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich glaube, wenn er weitermachen will und der Aston Martin nicht besser ist, dann geht er bestimmt dahin und bleibt nicht bei Aston Martin.
Wir haben eine Frage reinbekommen, die ich dir gerne 1:1 stellen möchte, weil auch da wieder Teamchef-Wissen gefragt ist. Ab wann gibt es für einen Teamchef kein Zurück mehr in der Fahrerfrage? Unter Fans wird oft darüber diskutiert, wenn man sich auf einen Fahrer konzentrieren sollte und wann man einen Fahrer zu Nummer 2 degradiert. Gerade bei Fahrerpaarung von Ferrari und Mercedes wird das Thema diese Saison sehr gerne aufgemacht. Gibt es diesen Zeitpunkt und wenn ja, wie kommuniziert man das intern in einem Team und zu den Fahrern?
Es wird ein Fahrer bevorzugt, wenn es um die Weltmeisterschaft geht. Ich glaube, Toto, solange er die Weltmeisterschaft nicht verlieren kann, lässt er die zwei Fahrer kämpfen. Aber sobald Gefahr besteht, dass man eine Weltmeisterschaft verliert, wird es, glaube ich, bei Mercedes Stallorder geben. Und der Stallorder normalerweise ist, der vorne ist, kriegt den Vorteil. Ist ziemlich logisch und normal. Macht alles Sinn. Und es ist nur der Zeitpunkt, den man wählen muss. Solange Mercedes einen, und nicht nur punktemäßig einen Vorteil halten kann, sondern dass man sieht, das Auto ist besser, dann sagt man, lassen wir sie kämpfen, ist ja viel besser fürs Team, weil dann holst du aus allen beiden das Beste raus. Und sie brauchen ja auch Punkte für die Konstrukteursweltmeisterschaft. Weil sobald du einem Fahrer sagst, du bist die Nummer 2, der Fahrer kann dir sagen, ich fahre Maximum, glaube ich ihm, aber das kann nicht Maximum sein, weil du weißt ja, du wirst die Weltmeisterschaft nicht gewinnen. Deswegen macht da niemand mit. Und ich glaube, bei Ferrari ist das im Moment noch komplett offen. Da gibt es keinen Grund, jemandem zu sagen, du bist jetzt die Nummer 1 oder du bist die Nummer 2. Wir müssen beide so viele Punkte wie möglich holen, um an Mercedes heranzukommen. Und das beste Mittel dazu ist Wettbewerb.
Musstest du jemals einem Fahrer von dir sagen, du bist die Nummer 1 und du die Nummer 2?
Nein. Ich hatte nie das Glück, Weltmeister werden zu können. Und wenn du nicht Weltmeister werden kannst, dann brauchst du das gar nicht machen. Dann lässt du die fahren und kämpfen, weil es ja gut ist fürs Team, wie ich vorher gesagt habe, dass die Maximum rausholen fürs Team.
Dann lass uns über die WM sprechen, über diesen Kampf da vorne bei den Mercedes. Man hat das Gefühl, bei George Russell ist Antonelli komplett im Kopf angekommen. Bei Antonelli ist irgendwie noch gar nichts so wirklich im Kopf angekommen. Der fährt locker leicht, der macht seine Fehlerchen. Aber anders als letztes Jahr erholt er sich jetzt sehr viel besser. Wie siehst du dieses Teamduell gerade? Russell hat zwar viele Punkte aufgeholt, aber ist Antonelli immer noch klar vorne?
Ich glaube im Moment schon. Was Kimi Antonelli macht, ist für mich verwunderlich, positiv verwunderlich. Ich hätte mir anfangen zu sagen, man wusste ja, dass Kimi Antonelli gut ist. Das haben wir ja letztes Jahr gelernt. Aber für mich war eben George Russell der Favorit. George hat Erfahrung, ist ein guter Fahrer. Das ist sein Jahr. Der Mercedes ist stark. Das ist sein Jahr, Weltmeister zu werden. Und solche Jahre bekommst du nicht viele in der Karriere. Und dann kommt dieser Jungspund auf gut Deutsch und stiehlt dir die Show. Der fährt wirklich, als ob es keinen Morgen gibt. Und wie du richtig gesagt hast, im Kopf ist da alles klar. Da gibt es zwar Kämpfe draußen, der regt sich auch mal auf, kommt aber immer wieder schön zurück. Toto holt ihn schön zurück, sperrt ihn in den Käfig, würde ich sagen, und dann geht's wieder los. Aber der bringt Punkte. Und man muss jetzt auch überlegen, wenn der nicht die zwei Ausfälle gehabt hätte, wie weit der schon vorne wäre. Das ist nicht, was wir jetzt sehen, ist schon beeindruckend, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich weiß, auch George hat einen Ausfall gehabt einmal, aber Kimi wäre da ganz schön weit vorne ohne diese Ausfälle. Und deswegen, und im Moment, wie du gesagt hast, nichts kommt an ihn heran. Der fährt los jedes Rennen. Letztes Jahr waren die Starts immer sein größtes Problem. Dieses Jahr ist er einer der besten Starter geworden. Wirklich schön anzuschauen, so einen jungen Mann solche Leistungen zu bringen.
Ist die größte Hoffnung für die Konkurrenz, dass der Mercedes-Motor so viele Zuverlässigkeitsprobleme hat, dass da noch mehrere DNFs dazukommen, vielleicht auch mal eine Startplatzstrafe, dass man sich da durchkämpfen muss, weil das haben wir auch gesehen, überholen ist nach wie vor ein Problem für den Mercedes hin und wieder, also da tun sie sich immer noch schwerer. Natürlich kommen sie dann doch relativ leicht vorbei, wenn es da mal soweit ist. Aber ist das was, wo man bei Ferrari einfach dranbleiben sollte? Auch bei Red Bull mit Max Verstappen, natürlich bei McLaren sowieso, dass man versucht jetzt zu maximieren, weil man in den nächsten Schritten der Saison, Entwicklungen am Motor gibt es ja auch noch beim einen oder anderen Team, da ordentlich was aufholen kann?
Ja, und sicher der Schwachpunkt von Mercedes ist die Zuverlässigkeit des Autos, hauptsächlich des Antriebs. Und da müssen sie daran arbeiten. Und das ist das Größte. Da haben die Gegner die größte Chance, dass Mercedes Fehler macht oder Probleme hat. Wenn Mercedes keine diese Probleme nicht gehabt hätte, wäre es ja ziemlich klar schon der Vorsprung in den Weltmeisterschaften, sage ich jetzt, in allen beiden, wo es hingeht. Aber so hat Ferrari immer noch eine Chance. Ferrari macht einen guten Job und die kommen auch immer wieder ran. Bei Max ist immer Supermax gefragt und das geht halt nicht bei jedem Rennen Supermax. Und da hat man ja auch selbst Probleme, siehe Heckflügel. Deswegen für Red Bull wird es schwieriger. Und wie du gesagt hast, im Moment McLaren hinkt ein bisschen dahinterher, was auch verständlich ist, sind Kunde von Mercedes. Deswegen, die müssen erst den Motor richtig kennenlernen, um das Beste rauszuholen davon.
Kommen wir zu Ferrari, die ja gerade so der erste Anwärter sind auf die Verfolgerjagd auf Mercedes. Il Predestinato Charles Leclerc, der sich in den letzten Rennwochenenden ein bisschen schwerer getan hat, jetzt aber wieder mal gewinnen konnte. So ein Brustlöser vielleicht für ihn und ein Lewis Hamilton, der wieder in seinem Flow ist. Belgien, eine Strecke, die beiden Fahrern liegt. Wird Fred Vasseur schon die Schweißperlen auf der Stirn haben, wenn die sich wieder so betteln wie zu Saisonbeginn?
Sicher. Aber das gefällt ihm ja. Es gibt ja nichts Besseres als ein Team, als Teamchef, wenn du zwei Fahrer hast, die beide, ich meine jetzt, wenn die gewinnen können, dann sind das ja schöne Schweißperlen. Logischerweise, du hoffst, dass sie sich nicht gegenseitig abschießen, aber du bist in einer guten Position. Und Ferrari im Moment ist in einer guten Position. Ob es zum Gewinn, zum Sieg langt in Spa, weiß ich nicht, aber sicher, sie werden vorne mit dabei sein.
Wie siehst du dieses Teamduell zwischen Leclerc und Hamilton? Ich meine, Leclerc, der hat immer sehr sichere Basis gehabt bei Ferrari und war auch immer so ein bisschen unangetastet. Ja, auch wenn Carlos Sainz schon gut dabei war, aber Sebastian Vettel hat er vom Hof gejagt. Also so halb, ne? Da gab es ja andere Probleme auch noch im Hintergrund, da hatte er jetzt weniger mit zu tun. Aber jetzt kommt Lewis Hamilton, der sich letztes Jahr noch schwer getan hat, dieses Jahr sehr viel besser mit dem Auto klarkommt. Siehst du diesen Status von Charles Leclerc innerhalb des Teams, so wie wir ihn wahrnehmen, als gefährdet?
Nicht als gefährdet, aber 50-50. Ich glaube, die sind sich ebenbürtig im Team. Ich glaube, da ist jetzt wirklich eine faire, da ist keiner im Vorteil. Ich würde nicht Lewis im Vorteil sehen, noch Charles. Und das ist ja das Beste, wie wir vorher gesagt haben, für Fred Vasseur. Und Fred kann das auch gut managen. Er kennt die beiden ja, als sie noch Kinder waren. Beide hat er großgezogen im Rennsport. Nicht als Kinder, sondern im Rennsport. Beide waren für sein Formel-3-Team, sind für sein Formel-3-Team und Formel-2-Team gefahren. Deswegen kennt er sie beide gut. Und für ihn ist es bestimmt ein fantastischer Moment, den er gerade durchlebt.
Belgien, Spa, dieses neue Reglement. Wir haben 5 Straight Zones. Werden wir trotzdem schwere Kost erwarten dürfen? Wir haben jetzt in Silverstone wieder gesehen, das mit dem Superclipping ist doch wieder so ein bisschen da gewesen, an Stellen, die uns nicht so gefallen hat. Spa an der längsten Strecke im Kalender. Müssen wir uns Sorgen machen um ein Rennen, wo wir so diese moderne Formel 1 im schlechtesten Fall erleben werden?
Ich glaube, Sorgen würde ich keine machen. Wie du gesagt hast, Silverstone war ja ein bisschen, aber es war nicht wirklich störend. Und deswegen... Die 5 Zonen, die gibt es eben um so viel wie möglich das zu vermeiden. Ob wir es komplett vermeiden können auf so einer langen Strecke, glaube ich nicht.
Was bedeutet Spa für dich? Ich meine, die gehen bald in die Rotation. Gehört Spa zu einer deiner Lieblingsstrecken im Kalender?
Ich glaube, Spa für jeden Formel-1-Fan gehört zur Lieblingsstrecke. Diese Kurvenkombinationen da sind einzigartig, werden auch einzigartig bleiben. Und deswegen ist es einer der Strecken, einer der Klassiker, die immer schön ist zuzuschauen.
So, noch eine Frage zum Abschluss, weil Spa ist ja auch die Haus-und-Hof-Strecke von Michael Schumacher gewesen. Sein Sohn Mick, dein ehemaliger Schützling bei Haas in der IndyCar-Serie, tut er sich ein bisschen schwer, ist von all den Fahrern, die das ganze Jahr fahren, ganz hinten. Und jetzt hört man auch schon, vielleicht könnte es nächstes Jahr eng werden mit dem Cockpit. Hast du geglaubt, dass das schwer wird für ihn, so schwer wird für ihn? Oder hat er sich wieder zu viel selber Druck gemacht mit seinem »Ich möchte nicht als Rookie wahrgenommen werden«?
Ich habe es, bevor es gestartet ist, gesagt, es ist eine Lernphase. Man muss da vorsichtig sein und die Erwartungshaltung managen und nicht sagen, ich komme aus der Formel 1 IndyCar. IndyCar ist speziell, muss jeder lernen, nicht nur ein Mick. Es ist für jeden schwierig und da brauchst du halt deine Zeit, dich daran zu gewöhnen. Schau Romain Grosjean, der das erste Jahr war gut dabei, aber jetzt tut er sich auch wieder schwer. Ist nicht einfach. Mick sitzt auch nicht in einem der führenden Teams. Das sind Penske, Ganassi und vielleicht Andretti, sondern ein kleineres Team, was ja super ist zum Lernen, aber man muss einfach die Erwartungen managen ein bisschen und realistisch bleiben, dass es einfach eine Zeit braucht, um diese Disziplin zu lernen. IndyCar ist anders als Formel 1, IndyCar ist anders als NASCAR, Formel 1 ist anders als NASCAR, sind alles verschiedene Disziplinen. Deswegen, dass es sich nicht leicht tut, habe ich mir schon von Anfang gedacht. Aber er muss halt Geduld haben und dadurch und den Kopf oben behalten. Aber das hängt an ihm jetzt.
Deine Disziplin am Wochenende ist Experte zu sein bei RTL. Da könnt ihr die Formel 1 sehen am Samstag und am Sonntag live im Free TV. Also schaltet da auf jeden Fall ein. Und am nächsten Montag dann wieder hier Starting Grid, euer Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Günther, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gute Reise nach Belgien und dann sehen wir uns am Wochenende im Fernsehen, ne?
Dankeschön. Ja, hoffentlich sehen wir viele Leute im Fernsehen.
Und ihr bleibt hoffentlich gesund. Passt aufeinander auf und keep racing.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffith Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.